Vergangenen Sonntag haben wir einiges darüber gehört, wie die Heilung eines Gelähmten dort am Tempel geschah. 40 Jahre alt, der Mann, von Kindheit an gelähmt, wird er Sonntag für Sonntag oder Sabbat für Sabbat dort zum Tempel gebracht, in der Hoffnung, dass er sich seinen Lebensunterhalt durch Betteln irgendwo zusammenkriegt. Bei der Geschichte habe ich mich auch immer gefragt, wie oft ist eigentlich Jesus mit den 12 Jüngern hinter sich her in den Tempel reingegangen und der Mann saß da, hat seine Hand aufgehalten, hat vielleicht eine Münze bekommen und die sind weitergegangen. Plötzlich Jesus nicht mehr dabei, Petrus und Johannes ganz alleine. Keine Ahnung, ob sie ihr Portemonnaie zu Hause vergessen haben. Auf jeden Fall reden sie davon, Silber und Gold haben wir nicht. Aber im Namen Jesus steh auf und zeig, dass du laufen kannst. Wir haben die Geschichte letzte Woche von Isabel so schön dargestellt bekommen. Und ich glaube ganz schlicht und einfach, dass Jesus auch nur so ein paar Wunder für seine Jünger überlassen hat. Und trotzdem war es eine unheimliche Überraschung für die Menschen gewesen, dass hier plötzlich einer geheilt wird, obwohl der die ganze Zeit da saß und Jesus vorbeiging und Jesus nichts gemacht hat. Erschrocken, keine Ahnung, was in den Menschen abging. Aber für Petrus und Johannes war das eine Basis gewesen zur Verkündigung dessen, was ihnen mit Jesus wichtig geworden ist. Sie hatten Grundlage gehabt. Und, wie wir es am Ende letzter Woche auch in der Predigt gehört haben, sie waren mutig, die Botschaft weiterzugeben. Sie predigten von Jesus, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Obersten hörten das alle und denken, Mensch, den hatten wir doch gerade erst mal ausgeräumt. In Grab rein, Stein davor gerollt, Jesus dürfte jetzt eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein. Ich glaube, wir wünschen uns das heute auch bei so manchen Themen, dass wir die so ganz locker vom Hopper irgendwo hin verstecken können, einen Stein davor und dann nichts mehr davon mitbekommen. Denk nur mal gerade an diese blöden Buchstaben, die mit C beginnen. Ich glaube, wir würden alle gerne Corona irgendwo in einen Felsen verbannen, Atommüllendlager, rein damit und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und ich glaube, das war damals dann so bei den Pharisäern, Schriftgelehrten so, dass sie gedacht haben, Jesus ist weg, endlich Ruhe. Und dann taucht er schon wieder auf. Nicht in Form von Gestalt, aber Worte und Taten identisch mit dem, was zu der Zeit war, als Jesus da war. Viele Menschen haben mitbekommen, dass Jesus gekreuzigt wurde, gefoltert wurde vorher. Jetzt stehen da zwei Jünger, die strecken heilende Hände einem Gelähmten aus, heben den aus der Krankheit heraus. Und für manch einen war das vielleicht der Gedanke, geht das jetzt schon wieder los? Und ich weiß nicht, was bei Petrus und Johannes in dem Moment losging, als die Schriftgelehrten ihnen gegenüberstanden und dann gedacht haben, so kann das nicht weitergehen. Ihr werdet jetzt mal ein kleines bisschen dingfest gemacht. Kurzer zeitlicher Abriss, 3 Uhr Nachmittag, Gebetszeit. Die Menschen gehen in Richtung Synagoge, Richtung Tempel, Gebetszeit. Und als dann die Schriftgelehrten auftauchen und das Ganze irgendwo wieder zur Ruhe bringen wollen, haben sie dann die beiden erstmal gefangen gesetzt, weil es dunkel wurde. Also wir lesen das so in 2, 3 Sätzen, da waren 3 Stunden vergangen. In Israel wird es nun mal ziemlich schlagartig irgendwo so um 18 Uhr dunkel. 3 Stunden, keine Ahnung, wie viel Botschaft in der Zwischenzeit weiter transportiert worden ist, was die Jünger alles weitergeben konnten. Aber für die Schriftgelehrten und Pharisäer war klar, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also erstmal weg mit den beiden und über Nacht wollen wir mal die ganze Sache zur Ruhe bringen. Der nächste Morgen kommt. Randbemerkung dazwischen. Pfingsten, 3000 Menschen entscheiden sich für Jesus. Es geht weiter und hier haben wir plötzlich wieder 2000. Ich glaube, wir haben noch viele Plätze frei und wir kommen noch nicht annähernd an die erste Zahl dran. Wachstum, Gemeindewachstum in einer immensen Form, die wir uns heute hier in unserer Gegend kaum vorstellen können. Ich möchte uns aus Apostelgeschichte 4 die Verse 7 bis 12 lesen. Ihr könnt sie nur zum Teil mitlesen. Ich habe irgendwie ein anderes Format in meinem Programm drin gehabt. Deshalb ist die letzte Zeile dann immer so ein bisschen verschluckt. Aber ihr dürft an der Stelle gerne zuhören. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Den Schriftgelehrten war scheinbar immer noch nicht so richtig klar, in welchem Auftrag hier die Jünger unterwegs waren. Aber sie lebten den Auftrag. Sie haben den nicht nur gehört, als Jesus dann von ihnen ging, bevor Jesus von ihnen ging, sondern sie lebten den Auftrag. Und für die Schriftgelehrten war die große Frage da, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Ich weiß ja nicht, wie du und ich darauf reagiert hätten, ob wir das gerade so in zwei Sätze reingepackt hätten. Für Petrus war das jetzt der Anlass, die Botschaft richtig schön rauszuhauen. Keine Ahnung, wie lange das da gedauert hat, aber er hat nicht zurückgehalten, wer der Urheber war. Und was ich noch krasser finde, er hat sogar die, die ihn gefragt haben, gerade mal mit angegriffen. Ihr habt mit dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich würde sagen, mutig, sehr mutig, diejenigen, die einen gerade verhören, dann auch noch irgendwo anzuklagen. Aber das war den beiden sowas von egal gewesen. Sie wollten, dass die Überzeugung, die sie selber erlebt haben, die sie aufgenommen haben, das wollten sie transportiert wissen. Der Aufruf nach Buße, nach Umkehr, der ist hier sehr, sehr deutlich. Und ich denke, das ist die erste Basis dafür, dass neue Wege gegangen werden können oder auch Wege, die man mal gegangen ist, wieder neu zu beschreiten. Buße, wenn man abgekehrt ist von dem Weg, den man mal eingeschlagen hat. Und ich glaube, selbst die Schriftgelehrten, die Pharisäer, hatten im Grunde genommen auch irgendwann mal einen Beziehungspunkt gehabt, der sie dazu gebracht hat, dass sie gesagt haben, wir wollen das Wort Gottes verkündigen, wir wollen Diener im Reich Gottes sein und das tun, was Gott gefällt. Irgendwo kam scheinbar Religiosität rein. Und ich glaube, da sind wir alle nicht vorgefeit, gewisse Dinge irgendwo in Religiosität reinlaufen zu lassen. Und da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, den Weg daraus zu finden. Aus meiner Sicht hat hier Petrus ganz deutlich den Markenkern des Christentums rausgestellt. Aus welcher Kraft tut ihr das? Das war für meine Begriffe der Markenkern, der Christentum ausmacht, weshalb sie diese Kraft hatten, überhaupt die Botschaft so weiterzugeben. Jesus kam zur Rettung und zum Heil der Menschen und nur durch Jesus kommt diese Rettung. Das mag denen gar nicht gefallen haben, die das zu hörten. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns in unserer Zeit begegnet. Petrus stellt hier heraus, der, den ihr gekreuzigt habt, das ist der, der letztendlich dafür sorgt, dass euer Heil da ist, dass ihr gerettet werden könnt. Wir leben in einer Zeit, wo das immer mehr schwammig gemacht wird. Jesus als einer von vielen, der uns Religion gebracht hat. Nein, ich gehe einen Schritt weiter. Jesus, der gekommen ist, um mit dir und mir, um mit den Menschen in Beziehung zu stehen, und diese Beziehung möchte er leben. Und das ist nicht Religion. Ich möchte nicht meine Ehe als Religion sehen. Ich möchte meine Ehe leben. Ich möchte in Beziehung leben. Und dieses Leben, das ist das, was Petrus hier nochmal rüberbringen wollte, dass hier deutlich ist, hier geht es nicht um Religion, hier geht es um Beziehung zu Jesus. Es gibt leider viele Theologen mittlerweile, ich weiß nicht, wie groß die Anzahl ist, aber sie scheint zu wachsen, die genau an der Stelle mittlerweile sagen, ja, Jesus hätte gar nicht kommen müssen, um zu sterben, damit wir Rettung erleben. Als ich das erste Mal mitgekriegt habe, da habe ich mich gefragt, wo sind wir eigentlich? Theologen, die sogar in der Situation sind, das an der Uni weiterzugeben. Ich glaube, dass hier ein Verrat am Markenkern des Christentums stattfindet, wenn wir Jesus nicht mehr als den Retter im Zentrum stehen haben. Und Petrus verkündigt diesen Jesus als den Retter, der in diese Welt gekommen ist. Ganz umgekehrt wie viele, die heute Religion gebildet haben, wo dieser schöne Satz dann gilt, viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wurde Mensch, nämlich Jesus, in Jesus. Und diesen Jesus, den verkündigte Petrus dort und hielt diesen Markenkern ganz, ganz hoch. Und wenn wir Jesus als unseren Markenkern haben, im Herzen haben, dann wird das irgendwo auch rüberkommen. Das war eben so bei Petrus so gefüllt gewesen. Wie äußert sich der Markenkern noch? Es gibt so eine schöne Bibelstelle. Halt, so. Leider auch wieder unten verschluckt, aber ihr hört mir gleich zu. In Matthäus 22, die Verse 36 bis 39. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit dem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um Gott lieben und um Menschen lieben. Wenn ich diese Stelle in Verbindung mit diesem Kapitel Apostelgeschichte 4 lese, frage ich mich immer, ja, Gott lieben, das habe ich in mir. Menschen lieben, ja, ich sehe hier lauter Menschen, die ich liebe. Und dann gehe ich vor die Türe und du kannst ruhig mit dem Hansel schütteln, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe es gesehen und die Ironie dahinter gesehen. Aber was ist, wenn ich vor die Türe komme? Und bleiben wir gerade mal hier im Zentrum, du kommst vor die Türe, machst die Türe auf, gehst einen Schritt weiter und da kommt da gerade ein Fahrradfahrer an der Nase vorbeigesaust. Eine Sekunde früher und er hätte dich vielleicht umgefahren. Wie viel Liebe hast du dann in dem Moment in dir? Wie viel Liebe habe ich dann in mir? Nicht, dass ihr meint, ich predige euch das. Gott lieben, den Nächsten lieben wie dich selbst. Was gönnst du dir? Gönnst du das dem Nächsten? Und ich denke, dass das eine Grundlage war für den Markenkern, den hier Petrus auch gerne weiter verbreiten wollte. Ich liebe Gott, ich liebe die Menschen und deshalb muss die Botschaft von der Rettung weitergegeben werden. Wir reden immer noch von der ersten, noch sehr jungen Gemeinde. Keine Struktur, Wir reden noch nicht von Ältesten, nicht von Diakonen. Das kommt alles erst später. Aber die Evangelisation, die trieb die ganze Situation vor. Und dann stehen dem plötzlich die Obersten gegenüber und sagen, stopp, so kann es nicht weitergehen. Wir haben von verfolgten Christen gehört, wir haben von Pastoren gehört, die gefangen genommen worden sind, damit die Gemeinde ohne Hirten ist. Und genau das erlebte jetzt diese junge Gemeinde. Petrus und Johannes wurden über Nacht festgesetzt. Und am nächsten Tag geht es dann weiter. In Apostelgeschichte 4, in den Versen 18 bis 21. Und sie, die Obersten, ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Auf der einen Seite hätten sie jetzt gerne alles abrupt gestoppt, und auf der anderen Seite war Furcht da, hier könnte eine Rebellion vom Volk entstehen. Also müssen wir das Ganze irgendwo gedeckelt halten. Strafandrohung ohne gesetzliche Grundlage. Was würden wir machen? Du bist 50 gefahren, bist geblitzt worden, obwohl du jetzt 50 fahren dürfen. Einspruch, euer Ehren. Ne? Sie haben ganz klar zum Ausdruck gebracht, wir können gar nicht anders, als Gott zu gehorchen, also werden wir weiterreden. Wir werden weiter die Botschaft verkündigen. Und das mag der ersten Gemeinde schon so vorgekommen sein wie der erste Verfolgungsdruck. Wir dürfen nicht mehr tun, was wir wollen. Ist übrigens etwas, was vor anderthalb Jahren dann schon aufgesetzt worden ist von einigen, die gedacht haben, Corona ist der Beginn der Christenverfolgung. Und wir erinnern uns dran, plötzlich Online-Gottesdienste. Dann durften wir mit ganz wenigen hier sitzen. Für manch einen kam das wie Christenverfolgung vor. Für mich nicht. Für mich war es einfach eine elende Zeit gewesen, wo man einfach wusste, das ist jetzt im Moment notwendig. Wir schauen, wie es weitergeht. Schließlich ging es gar nicht darum, dass uns irgendjemand verboten hatte, das Evangelium weiterzugeben. Das konnten wir sogar mit Maske an jeder Ecke machen, wenn wir es denn gewollt haben. Und so glaube ich, dass wir herausgefordert sind, auch zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich da, wo der Feind uns zurückdrängen will und sagen will, du hältst jetzt die Klappe, das Evangelium soll nicht verkündigt werden. Oder sind wir an der Stelle zu sagen, und wenn du mir das verbietest, ich tue es trotzdem, egal was dabei passiert. Petrus und Johannes hatten diese Freiheit, das Wort Gottes zu verkündigen, weiterzugehen, weil sie sagten, es ist uns unmöglich. Wisst ihr, was es bedeutet? Unmöglich? Es gibt Menschen, wenn du denen sagst, das ist nicht möglich, die sind dann so herausgefordert, genau zu zeigen, dass es möglich ist. Ich hatte so einen Kollegen, wenn da ein Fehler gewesen ist in der Technik und den keiner gefunden hat und der sagt, warte mal, das schaffe ich. Wenn man dem dann noch gesagt hat, das schaffst du auch nicht, das Teil muss ausgewechselt werden, dann konnte passieren, dass der selbst eine Nacht durchgearbeitet hat und am nächsten Morgen wurde es dann gesagt, ich habe den Fehler gefunden. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn schon bei meinem Kollegen an der Stelle vieles möglich war, alles war ihm auch nicht möglich gewesen. Aber bei Gott ist alle Dinge möglich. Und das ist das, was Petrus und Johannes verinnerlicht hatten und dass sie das dann eben auch weitergegeben haben. Parallel dazu gibt es da noch eine ganz schöne Geschichte. Die junge Gemeinde wusste, was es bedeutet, gemeinsam im Gebet zusammenzustehen. Gemeinsam den Thron Gottes zu bestürmen und seine Gegenwart zu erleben. In Apostelgeschichte 4, 32 bis 35 heißt es dann, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Die junge Gemeinde stand zusammen. Einerseits erstmal im Gebet. Sie brachten den Druck, der von den Obersten ausging, vor den Thron Gottes, haben aber nicht gegen die Obersten gebetet. Das ist ein kleiner Punkt, den ich heute Morgen auch erwähnen möchte. Sie haben nicht gegen sie gebetet, sondern haben dafür gebetet, dass sie in der Situation standhalten. Kleiner Schwenk zu heute, 26. November haben wir noch nicht. Dein Geburtstag dauert noch ein bisschen, Marion. Wir haben heute die Möglichkeit, wenn du es nicht schon per Briefwahl gemacht hast, zu wählen. Und irgendwann in den nächsten Wochen wissen wir, welche Regierung wir haben werden. Weil ich glaube nicht, dass wir heute ein eindeutiges Ergebnis kriegen werden. Wie gehst du mit dem Ergebnis, wenn die Koalitionsverhandlungen durch sind, die Minister benannt sind, wie gehst du dann damit rum? Vor allen Dingen dann, wenn es vielleicht nicht die Regierungsform ist oder Regierung zusammengestellt wurde, wie du sie dir vorgestellt hast. Ich will jetzt gar keine Farben nennen, keine Flaggen benennen, nein. Aber es kann gut sein, dass eine Regierung zusammengestellt wird, wo du sagst, passt mir gar nicht. Betest du dann gegen die Obersten? Oder betest du dafür, dass wir in Freiheit weiterleben können, so wie es wir es im Neuen Testament auch aufgefordert sind, für die Regierung zu beten, ob sie dir wohlgesonnen ist oder nicht, für sie einzutreten, damit wir in Freiheit weiterleben können. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den hatte die junge Gemeinde schon begriffen gehabt. Und ich möchte es auch in dieser Zeit wesentlich stärker begreifen lernen, wie bete ich für unsere Regierung, ob auf Bundes-, Landes-, kommunaler Ebene. Die haben alle ihre unterschiedlichen Sorgenpunkte. Aber dann für sie einzustehen, damit wir weiter das Evangelium verkündigen können. Und vielleicht kommt sogar irgendwann mal wieder der Punkt von den Versen, die ich eben gelesen habe, dass wir so eng zusammenstehen müssen, dass vielleicht der eine oder andere sein Häuschen verkauft, zusammengelegt wird, damit man weiter überhaupt überlebt. Das war damals ein super Modell, was gestartet worden ist. Ich weiß nicht, wie lange das gut gegangen ist, weil wir lesen von Paulus später, dass er für die Heiligen in Jerusalem gesammelt hat, weil scheinbar alles aufgebraucht war. Und vielleicht auch keiner mehr da irgendwo eine Fläche Land hatte, wo er was anbauen konnte, was dann noch verkauft werden konnte. Den Heiligen in Jerusalem ging es dann plötzlich schlechter. Ich will das jetzt nicht madig machen. Aber man muss immer gucken, was steckt da insgesamt in dem Spiel drin. Ich finde es super, wenn dieses Zusammenspiel so eng ist, dass man die Not des Nächsten sieht. Marion hat es eben in der Einleitung auch zum Ausdruck gebracht. Manchmal sieht man das dann den Geschwistern auch an, die Sorgen, die Nöte, die sie haben. Manchmal schaffen wir es auch ein bisschen schauspielerisch drüber zu gehen, damit es ja keiner mitkriegt, dass da eine Not ist. Wir kennen das alle. Aber hier stand die Menge zusammen und hat gesagt, wir wollen zeigen, wir sind eins in dem Herrn, Wir sorgen füreinander und wir lassen nicht zu, dass irgendwo einer hinten runterfällt. Erste Gemeinde, ein Herz und eine Seele. Am Mittwochabend haben wir Gemeindeversammlung. Da dürfen wir zeigen, wie viel Einheit da ist. Wie viel Zusammenstehen da ist. Seid bitte dabei. Es geht nicht um mich, es geht um die Gemeinde. Es geht darum, dass Reich Gottes weitergebaut wird. Und es ist so wichtig, zusammenzustehen, in Einheit vor dem Thron Gottes zu stehen und zu erleben, wie Dinge sich verändern. Die Apostelgeschichte geht noch weiter. Wir sind erst bei Kapitel 4. Es werden noch ganz, ganz schöne Situationen aufgezeigt werden. Aber es werden auch die Anfangsschwierigkeiten aufgezeigt. Gemeinde lebt immer in dem Spannungsfeld von wir wollen Gott dienen und die Welt, ja, die zerrt auch an uns. Und da wollen wir dranbleiben an dem, was der Herr für uns bereithält. Ich möchte eine kleine Abschlussrunde hier machen. Was nehmen wir heute aus der Predigt mit? Wo Wunder geschehen, findet nicht nur Beifall statt, sondern es gibt auch Gegenwind. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Gottesdiensten Menschen geheilt worden sind, sichtbar geheilt worden sind, wo anschließend gesagt worden ist, ach, da war doch gar nichts. Aber wenn da einer über Jahre hinweg im Rollstuhl in den Gottesdienst gefahren wird und der steht plötzlich aus dem Rollstuhl auf und kann laufen, dann gehe ich mal davon aus, dass es kein Simulant gewesen ist, der gerne mal gerollt werden wollte. Der war krank. Und ich denke, dass selbst unter Christen manchmal dann so ein komischer Gegenwind entsteht und Glaube in Frage gestellt wird. Wunder geschehen auch heute. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte es gerne heute Morgen schon zu Hause erlebt, dass es Irena dann gleich bombig gegangen wäre nach dem Gebet. Ist leider nicht so gewesen. Und ich habe auch keine Antwort in mir, warum das nicht gleich besser wurde. Aber im Glauben darauf, dass Gott heilt, dass er wiederherstellt, werde ich weiter im Gebet immer und immer wieder für Kranke einstehen. Und ich will mich auch nicht durch Unglaube irgendwo zurückdrängen lassen. Was hatten die Jünger damals noch als weiteren Punkt? Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um dem Ankläger zu begegnen. Der Ankläger, der immer wieder zurückdrängen will. Und wir kennen jetzt alle Situationen, wo wir gedacht haben, jetzt müsstest du was sagen, jetzt müsstest du handeln. Und gleichzeitig kamen Gedanken auf, ob das jetzt wirklich richtig ist. Gib dem Ankläger nicht zu viel Gehör. Dann ein Punkt, der, glaube ich, auch in unserer Zeit immer mehr Bedeutung haben soll, gemeinsam im Gebet zu stehen. Nicht nur einsam. Die stillen Zeiten sind sehr wichtig. Die brauchen wir. Aber in der Gemeinschaft vor dem Thron Gottes zu stehen, ich merke, selbst wenn 2, 3, 4, 5, also auch nur eine kleine Gruppe da ist, wie viel Ergänzung durch die unterschiedlichen Gebete da sind, wie der Geist Gottes einen gegenseitig ermutigt, dran zu bleiben. Freitagmorgen sind wir manchmal nur zu dritt. Aber es sind gesegnete Stunden. Also es ist immer nur eine, aber ich rede dann von Freitag für Freitag. Wir freuen uns über 6, 7, 8, 9, vielleicht werden es auch nur noch mehr. Klar, das ist nicht für jeden die Zeit. Wenn Arbeit angesagt ist, kann man nicht gleichzeitig hier sein. Aber ich denke, es gibt einige Geschwister, die sich da mit dran beteiligen könnten, auch hier für die Gemeinde, für die Gegend, für unser Land einzustehen. Freitagmorgens, kleine Einladung, immer um 9 Uhr hier im Zentrum. Der letzte Punkt, Einheit macht uns stark. Wenn du immer alleine irgendwas durchkämpfen musst, wirst du irgendwann auch müde sein. Aber dann zusammenzustehen, nicht als Einzelkämpfer, sondern im Team, dann haben wir eine ganz andere Basis, um vorwärts zu gehen. Und eine ganz andere Basis, wie wir Dinge entwickeln können, vorwärts bringen können. Und das wollen wir auch in dieser Zeit viel stärker erleben. Ein schön Dankeschön, dass ihr schon mal nach vorne kommt, das Lobpreisteam. Was damals für die Gemeinde galt, das gilt auch heute noch für uns. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen gemeinsames Gebet. Wir brauchen die Einheit, die durchträgt und für Menschen anziehend ist. Wenn ihr die drei Sätze mitnehmt, habt ihr das Wesentliche mitgenommen. Der Herr segne uns auf diesem Weg. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir danken dir für all deine Treue. Du hast damals zu dieser ersten Gemeinde gestanden. Und ich danke dir, dass du auch zu uns stehst in unserer Zeit. Und danke dir, Heiliger Geist, dass du in und durch uns wirken möchtest. Und wir wollen offen sein für dich. Wir wollen offen sein, dass das, was du durch uns sagen willst, dass es wirklich durchdringend ist und dass Menschen zur Buße kommen, dass sie bereit sind, umzukehren, einen neuen Weg einzuschlagen. Herr, ich bete, dass wir eine betende Gemeinde sind, die unter der Kraft deines Geistes Dinge bewegt, die in der Vergangenheit vielleicht noch nicht so bewegt wurden. Und ich bete um Einheit in deinem Geist, das zu tun, was dich verherrlicht. Und du wirst uns weiterführen. Du wirst deinen Namen weiter durch uns ausbreiten. Und wir werden dich in wunderbarer Weise weiter erleben. Dafür danke ich dir. Amen.